Hallo miteinander, das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin Reto Sauter, Chefredakteur von Travel News. Passend zu unserer Sommerserie, wo es diese Woche um den Beruf des Piloten geht, haben wir auch im Podcast einen Flugkapitän zu Gast. Seit bald 18 Jahren ist er Pilot bei der Edelweiss. Dazu arbeitet er als Flugangstcoach und ist mit seinen Beiträgen rund ums Fliegen sehr erfolgreich auf Instagram unterwegs. Herzlich willkommen im Talk, Tom Schneider.
Guten Tag, danke vielmals für die Einladung.
Tom, bei Piloten ist es natürlich immer spannend zu wissen, wo sie gerade in der Welt unterwegs waren. Wohin ist dein letzter Flug gegangen?
Ich bin gestern Nachmittag aus Las Vegas zurückgekommen und hatte zwei Tage Aufenthalt gehabt und gestern Nachmittag wieder gelandet in der Schweiz.
Wie hast du es mit dem Jetlag?
Eigentlich gar nicht schlimm. Ich habe das mal in Las Vegas eigentlich die meiste Zeit ein bisschen verschlafen, am späten Nachmittag ins Bett gegangen. Und dann wieder aufgestanden, wo ich wach gewesen bin. Also mich nicht in einen Tagesrhythmus reingekämpft, dass man irgendwelche Sehenswürdigkeiten muss anschauen, sondern einfach dann geschlafen, wenn ich wollte schlafen und durch. Und der Jetlag ist eigentlich gar nicht vorhanden jetzt, das mal.
Stichwort Sehenswürdigkeiten, machst du das schon noch ab und zu? Wenn du jetzt vielleicht auch für eine neuere Destination bist, dass du wirklich so ein bisschen Touri-mässig unterwegs bist? Oder wie sehen die Aufenthalte aus von dir?
Ja, also wir haben an den meisten Langstreckendestinationen, die wir haben, sehr viele Informationen schon von anderen Crewmembern, so gesagt, hey, das und das musst du unbedingt anschauen. Und sind dann meistens in den Gruppen unterwegs. Das ist schon im Vorfeld, schreibt man sich gegenseitig, hey, ich hätte Interesse, irgendeine Safari zu machen oder auf einen Berg aufzusteigen. Und macht dann das im Vorfeld ab und kann die Sehenswürdigkeiten anschauen. Klar gibt es Destinationen, wo man jetzt schon zum 20. Mal war. Dann nehme ich gerne mal den Laptop mit und arbeite im Hotelzimmer ein bisschen. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, dort die Welt zu entdecken.
Las Vegas ist eine von den Routen, wo ein A350er zum Einsatz kommt, genau. Wo teilweise jetzt in dem Frühling nach deinem Namen einflotten ist. Wie ist das Fliegen mit dem A350er?
Sensationell. Also ich fliege jetzt seit rund 25 Jahren ist mit Abstand das tollste Flugzeug, das ich je konnte fliegen. Wirklich vom ganzen Setup, wo der Flieger hat, Mehrfachabsicherungen, das Cockpit, wie es aufgebaut ist, der Lärm einerseits außerhalb, also für die Leute, die das Flugzeug drüber fliegt, aber auch für uns im Cockpit innen, unglaublich, wie ruhig das Flugzeug ist während dem Flug.
Hast du fast ein bisschen darauf angefiebert, wo du gewusst hast, irgendwann kommt jetzt der A350er und du kannst mit dem fliegen? Wie ist da das Pilotenherz?
Ja, also es ist ja knapp vor Corona ist das erste Mal das Gerücht aufgekommen, wir könnten eventuell A350er bekommen. Dann ist dann nachher Pandemie und hat sich natürlich alles entsprechend verzögert. Und jetzt, wo ich vor ein paar Monaten den ersten Flug wirklich auf dem Flieger hatte, nach der Umschulung im Simulator, war das ein tolles Gefühl gewesen.
Wie aufwendig war die Umschulung vom 340er auf den 350er?
Ja, offiziell haben die Piloten, die ein A330-Rating haben eigentlich schon in der Lizenz einen A350 eingetragen gehabt. Aber von dem System her ist der Flieger komplett anders. Er hat neue Logiken eingebaut, ganz viele Computer heissen anders. Also wir sind eigentlich wirklich ganz, ganz tief ins Detail hineingegangen. Wir haben einen langen Bodenkurs gehabt. Einerseits face-to-face, andererseits im Selbststudium und nachher mehrere Stunden im Simulator die ganzen Notfallverfahren gibt.
Ich nehme an, im Normalfall ist man nicht mehr so nervös vor einem Flug als langjähriger Pilot. Wie war es vor dem ersten A350-Flug für dich?
Es war einfach positiv gewesen. Also nicht Nervosität, aber man war positiv gewesen und man hat auch untereinander gemerkt, weil wir sind alle zusammen jetzt noch am Umschulen auf den Flüger. Es ist so eine Aufbruchsstimmung, jeder freut sich auf das Flugzeug und es ist einfach wahnsinnig positive Energie in dem Moment.
Wie viele Flüge hast du jetzt schon gemacht mit dem A350er?
Ein paar. Es ist halt sehr viel Ausbildung, die zurzeit läuft, aber es sind sicher die richtig 20.
Ah, doch schon. Mhm. Ja. Hat man als Pilot eigentlich Vorlieben, wenn es um Routen und Flughäfen geht? Also, dass man sagt, dort fliege ich lieber ran und dort ein bisschen weniger gern, dass man auch so ein bisschen ein Auge hat auf den Einsatzplan, der dann kommt, oder ist das alles ein bisschen ähnlich?
Ja, also jeder, der mich kennt, weiss, Lieblingsdestination ist Las Vegas, das ist eine Tatsache. Und wir haben eine Möglichkeit, in einem System unsere Präferenzen eingeben und wenn immer möglich wird, das vom System her berücksichtigt oder auch mal von Hand eingeben von den Planern, damit man wirklich so ein bisschen die Lieblingsorte ab und zu mal kann besuchen.
Warum Las Vegas?
Das ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Und in Las Vegas ist typisch so eine Destination, wo ich eigentlich sehr wenig aus der Stadt rausgehe, aber ich sinken einfach gerne ein in das Pulsieren von dieser Stadt. Ich finde es interessant, irgendwann zu sitzen, etwas trinken und den Leuten zuzuschauen. Der Kontrast zwischen solchen, die gerade von einer Poolparty kommen und der Jogger mit seinem Starbucks-Kaffee, typisch amerikanisch. Ganz, ganz viele faszinierende Ecken, hat auch tolle Shows in Las Vegas, von Cirque du Soleil über Zaubershows, ganz viel, wo man außerhalb der Hotel kann gucken, anschauen und allein es durchlaufen durch Casinos mit all diesen Lämpli und Leuten, die gerade am Gönnen sind oder solche, die die Hände verrühren. Einfach toll.
Wie ist der Flughafen zum Anfliegen, zum Abfliegen?
Es gibt ganz einen tollen Anflug auf Piste 19. Das ist so ein Sichtanflug, wo man eigentlich auch die Freigabe vom Tower überkommt, Richtung Stratosphere Tower zu fliegen und nachher links abdrehen von Sicht auf die Piste. Das ist für mich persönlich einer der tollsten Anflüge, wenn man dann hier am Strip entlang fliegt mit dem Flugzeug nach rund 10 Stunden Flugzeit.
Gibt es auch Routen, Flughäfen, wo du ein bisschen die Nase rümpfst, wenn du dort hin musst oder weniger?
Nein, es ist lustig. Wir haben gerade gestern, als wir uns drittehoch vorbereitet haben im Cockpit für den Heimflug, über den Jobpilot sein geredet. Und der Kollege hat es eigentlich dann richtig ausgerichtet gesagt, weißt, wir gehen nicht arbeiten, wir gehen fliegen. Und darum, nein, es gibt keine Routen oder Destinationen, wo ich sage, oh, das mache ich jetzt nicht gerne. Das Fliegen ist einfach, das Fliegen ist etwas, was fasziniert.
Ist das wirklich so? Du siehst das überhaupt nicht irgendwie als 0815-Job, sondern da ist einfach vor allem Leidenschaft und weniger Beruf oder Job.
Absolut. Also es war für mich ein Kindheitstraum gewesen, Pilot zu werden. Und es ist auch heute immer noch eine absolute Faszination und für mich ein Privileg, um die Uniform anzulegen, an den Flughafen fahren, irgendwo auf einer Kurzstreckendestination unterwegs sein, jetzt im Sommer eine griechische Insel oder Balearen. Oder ab und zu fliegen wir für die Swiss auch Kurzstrecken. Das kann sein, dass man rasch auf Paris geht. Oder halt auch mit dem gepackten Koffer dann durch die Nacht durch auf einer Langstrecke unterwegs ist.
Und du sagst Kindheitstraum. In welchem Alter ist der Traum so richtig aufgekommen?
Also meine Mutter hat mir mal Zeichnungen in die Hand gedruckt, wo ich 3-jährig war. Und es sind Flugzeuge drauf zu erkennen. Es sieht innerlich aus wie ein Walfisch, aber Walfisch mit ganz vielen Fensterchen. Und ich habe damals, ist das Fliegen für mich schon extrem faszinierend gewesen. Ich bin in Rezins aufgewachsen, so ein kleines Bergdörfli im Tal innen. Und schon damals ist die Anflugroute Richtung Zürich dort drüber hineingegangen. Und ich mag mich erinnern, eigentlich schon im Kindergarten, dass ich wirklich jedem Flugzeug eigentlich ein bisschen nachgeträumt habe, mir vorgestellt habe, wie es jetzt drinnen ist, wie es jetzt im Cockpit tönt, was die Piloten machen. Und als Kind ist eigentlich Ferienzeit, können ins Flugzeug steigen, neu mit hinfliegen, das war immer das Tollste gewesen.
Ab wann hast du es konkret angefangen zu verfolgen, dass du gesagt hast, so jetzt arbeite ich wirklich auf das hin?
Es ist immer so eine Überlegung war, ist das ein Beruf, den ich erreichen kann? Man hat immer gesagt, ja, das ist so schwierig und die meisten gehen dann durch bei der Selektion. Und ich bin tatsächlich nach dem Studium bin ich zuerst einen ganz anderen Weg gegangen. Ich war 5 Jahre bei der Bank gewesen. Habe dann aber bei der Bank auch gemerkt, das war zwar so die glorreiche Zeit gewesen, damals in den späten 90er Jahren, wo ich mitmachen konnte, wo wirklich ganz viel Tolles passiert ist. Ich habe aber gemerkt, dass das, was mich am meisten interessiert hat und gereizt hat an dem Bankerjob, war der regelmäßige Flug auf New York oder auf London gewesen. Damals noch vor 9/11 mit offenen Cockpit-Türen, wo man können führen schauen. Ich bin der, wie der Business Class so halb schräg im Gang hineingegangen ist, um möglichst alles können mitverfolgen, was dort vorher gemacht wird. Und dann habe ich gesagt, jetzt musst du es irgendwann mal probieren, weil es ist, einerseits habe ich ein bisschen Respekt davor, wenn ich es nicht schaffe, dass der Kindheitstraum dann wirklich quasi kaputt geht. Und auf der anderen Seite habe ich nicht wollen, dass ich eines Tages als Opa im Schaukelstuhl sitze und mir überlege, hätte ich es denn überhaupt geschafft. Und bin in Australien unterwegs gewesen, eine Zeit lang. Bin dort dann am Backpacken gewesen und habe ganz viele tolle Leute kennengelernt und wollte herausfinden, was haben die gemeinsam, was die Positivität, die sie haben. Das sind Leute, die sich nicht gekannt haben. Und ich habe nachher gemerkt, der gemeinsame Nenner ist, sie haben alle zusammen wirklich von ihrem Job geschwärmt. Egal was es war, alle gesagt, hey, schau, es ist lässig, jetzt hier zu arbeiten, es ist lässig, frei zu haben. Aber ich freue mich, wieder daheim können, in meinen Job zurückgehen. Und dann müssen sie sagen, gut, das wollte ich auch. Ich bin dann nach dieser Reise zurückgekommen, in Zürich, am Montagmorgen, ersten Tag wieder in der Bank. Und das erste, was ich gemacht habe, ist die Kündigung einreichen.
Hat es trotzdem ein bisschen Mut gebraucht, das zu machen? Oder bist du zu dem Zeitpunkt so überzeugt gewesen, das ist mein Weg?
es hat sich richtig angefühlt, das hinter mir zu lassen, ohne aber wirklich zu wissen, schaffe ich denn das, was ich eigentlich will. Und viele haben gesagt, du bist wahnsinnig, weil ich habe mich dann wie der Swissair gemeldet. Und das ist ja ein mehrstufiges Auswahlverfahren, wo halt jedes selektiv ist. Wenn man bei der einen Stufe durchgeht, dann ist es das gewesen. Dann kann man nicht sagen, ich habe einen schlechten Tag gehabt, darf ich morgen mal probieren. Und ich habe dann aber mich wirklich seriös darauf vorbereitet, lang darauf vorbereitet und habe das Glück gehabt, dass ich alle Stufen bestanden habe. Und dann am 1. Oktober 2001 den Anruf bekommen, herzliche Gratulation, Sie dürfen morgen an den Flughafen kommen für den Vorvertrag mit der Swissair Flugschule. Habe mich riesig gefreut und den 2. Oktober ist beim einen oder anderen noch ein bekanntes Datum in der Flügerei. Also ich bin am Flughafen gefahren, um den Vertrag zu unterschreiben, habe aber gleichzeitig im Radio gehört, dass Swissair den Flugbetrieb eingestellt hat.
Hast du es zu dem Zeitpunkt bereut? Oder hast du gleich das Gefühl gehabt, mal, ich packe das noch?
Es ist interessant, weil es ist natürlich kurz darauf ab, an dem Tag jetzt noch geheißen, das ist eine Fehlinformation, es geht dann schon irgendwie weiter. Und kurz darauf ab haben wir dann die Info bekommen, dass die mit der Vorfinanzierung, die die Ausbildung gezahlt bekommen hätten von der Swissair, jetzt entweder müssen abbrechen oder das Geld selber aufbringen. Und jetzt hat man halt als 25-Jähriger nicht gerade unbedingt so viel Geld auf dem Konto. Und ich habe dann an verschiedenen Stellen nachgefragt gehabt, einerseits Stipendien etc. Und alle haben die Nase gerümpft und haben gesagt, du, wir haben mehrere hundert arbeitslose Piloten jetzt in der Schweiz und du willst Pilot werden. Das ist jetzt die blödste Idee, die du kannst haben. Ich habe es dann aber gleich geschafft, das ganze Geld aufzubringen und habe durch das gemerkt, dass es wirklich das ist, was ich will machen. Und ich habe es seitdem nie bereut, dass ich den Schritt gemacht habe.
Möchten Sie täglich über das weltweite Tourismus- und Reisegeschehen informiert sein? Suchen Sie Reiseideen und Inspirationen? Auf travelnews.ch erfahren Sie jeden Tag das Neueste und Spannendste aus der Reisewelt. Auch ganz bequem mit einem unserer Newsletter.
Ich habe es in der Einleitung gesagt, du bist mit deinen Posts auf Instagram rund um die Fliegerei sehr erfolgreich. Unter dem Namen Airbus Skipper hast du 117'000 Follower. Wann hast du angefangen, Sachen von unterwegs zu posten?
Also ich habe schon sehr, sehr lange den Account gehabt und habe wie eigentlich so die meisten Kolleginnen und Kollegen immer mal so kurz etwas gepostet. Und dann ist auch die Pandemie gekommen und wir sind natürlich sehr, sehr wenig geflogen und sehr viel daheim gewesen. Und ich habe dann auf meinem iPhone gesehen, dass ich ganz viele Videos habe, von Momentaufnahmen, von Starts und Landungen. Und habe dann angefangen, das ein oder andere Reel zusammenzusetzen. Und dann ist dann auf einmal, hat es das gegeben, dass halt mal so ein Reel ein bisschen viral gegangen ist und ein paar Millionen Klicks bekommen und der Account je länger, je mehr einfach gewachsen ist.
Also sehr schnell gewachsen, oder? Gleich so ein bisschen Nadis noch?
Ganz am Anfang normal, würde ich sagen. Und dann hat es wirklich eine Phase gegeben, wo er durch die Decke gegangen ist. Also irgendwie richtig 50'000, nachher richtig 100'000. Und dann ist natürlich der Algorithmus hinten dran, der dann will, dass man noch mehr macht. Und ich mache es nicht aus einem finanziellen Interesse heraus. Also ich verdiene mit dem Kanal kein Geld. Ich mache es einfach für mich selber, weil ich, wie gesagt, eine wahnsinnige Freude habe, eine Passion dem Job, den ich ausüben darf. Und ich komme immer wieder sehr tolle Feedbacks über von den Followern. Ich sage, hey, das ist genau das, was ich jetzt sehen wollte. Oder Flightzimmer, wo Detailfragen stellen. Ich mache den Heimsimulator das und das. Wie tut man das im richtigen Cockpit umsetzen? Also es hat ganz viele verschiedene Follower, wo mir da täglich folgen.
Wie viel Zeit widmest du dem Kanal?
Bewusst Zeit widmen, dass ich hinsitze und sage, jetzt muss ich etwas machen, nichts, weil es ist für mich nicht ein Müssen. Es kann sein, dass eben, wenn ich mal im Layover alleine gehe und gehe zu Nacht essen, dass ich wieder irgendetwas zusammenstelle oder einen Text überlege und dann das dann, wenn ich gerade Freude daran habe, gehe und gehe posten.
Wie geht deine Arbeitgeberin Edelweiss damit um, dass du im beruflichen Umfeld auf Instagram aktiv bist?
Wir haben ganz klare Regeln, was dass wir dürfen und das, was wir nicht dürfen und entsprechend tue ich das umsetzen.
Du bist nicht nur Pilot, sondern auch Experte für Flugangst. Wie ist es zu dem gekommen, dass du dich dem Thema angenommen hast?
Ich bin ganz am Anfang, als ich noch Co-Pilot war, CRM-Instruktor, also Crew Resource Management. Das ist ein Kurs, wo jeder aus der Crew, Cockpit und Kabine, einmal im Jahr darf absolvieren. Da geht es um den Softfaktor Mensch. Wie gehen wir mit Müdigkeit um? Wie tun wir optimal kommunizieren? Wie tun wir intervenieren während dem Arbeiten? Und aus dem Instruktorenpool heraus sind wir angefragt worden, wer Interesse hat, um als Pilot bei den Flugangstseminaren dabei zu sein. Wir haben dann dort die zweitägigen Flugangstseminare begleiten, also vor allem am ersten Tag mit Flugzeugbesichtigung und einem kurzen technischen Theorieteil, der etwa eine knappe Stunde gegangen ist. Und bin dann angefragt worden, auch, ob es eine Möglichkeit gäbe für Einzelseminare. Und das ist das, was mich dann sehr gereizt hat, dass wirklich das Face-to-Face mit der Person zusammen arbeiten. Und habe herausgefunden, dass halt einfach der Weg zum Erfolg, zum Flugangst ablecken können, ist einfach das rationale Verständnis, was wird alles zusammen gemacht, dass es im Flugzeug innen sicher ist.
Was sagst du jemandem, der schon beim Gedanken ans Fliegen schwitzige Hände bekommt?
Ja, eben, es geht halt, viele kommen zu mir ins Seminar und sagen, ich weiss gar nicht, was ich da mache, weil ich weiss ja, Fliegen ist die sicherste Art vom Reisen. Und dann kommt oft der Vergleich mit dem Autofahren. Fliegen ist viel sicherer als Autofahren. Und dort ist eben Krux, dass dadurch das Fliegen und das Autofahren systemisch eigentlich gleichgestellt wird. Das heisst, im Auto hast du einen Motor, eine Bremse, einen Tachometer, alles zusammen ist nur einfach und wenn etwas nicht funktioniert, funktioniert das ganze Auto nicht mehr. Man hat eine Panne, muss rechts hinfahren. Und das ist das, was dann viele denken, ja gut, wenn im Flugzeug etwas nicht funktioniert, wird das ganze Flugzeug ein Problem haben. Dann kannst du aber nie nicht rechts hinfahren, sondern dann muss es zur Katastrophe kommen. Die Angst vor plötzlichen Abstürzen oder Turbulenzen müssen irgendeinem gefährlich werden, das kommt dann auf. Und dem kann man ganz einfach entgegenwirken, indem man zeigt, dass wirklich jedes System, jede Planung, alles zusammen, bis ins kleinste Detail, mindestens doppelt bis dreifach abgesichert ist. Dass ein Ausfall von einem System nie sofort zu einer Katastrophe führen kann. Das geht so weit, dass wir als Piloten nicht das Gleiche essen dürfen, wenn wir zum Beispiel auf der Kurzstrecke ins Zweitürch unterwegs sind. Auf der Langstrecke, wenn wir ins Drittürch sind, dürfen zwei Piloten das Gleiche essen. Einer muss einfach immer etwas anderes haben. Und so kann man das Wissen sukzessiv aufbauen, dauert 2,5-3 Stunden, bis dann wirklich Teilnehmer rauslaufen und sagen, hey, ich habe es verstanden. Jetzt habe ich auch nicht mehr das Gefühl, dass ich ausgeliefert bin und die Verantwortung abgebe, weil ich weiss, was die zwei oder drei Piloten vorher machen, dass ich sicher an die Destination komme.
Das heisst auch, wenn Passagiere, die eben Flugangst haben oder Bedenken haben, besser wissen, was im Cockpit läuft, dann kann man die eigentlich sofort minimieren.
Das ist der absolute Weg zum Erfolg. Also ich habe sehr, sehr viele, die im Seminar sind und nachher am Schluss, wenn das Seminar fertig sind, das findet ja am Flughafen statt, sagen, hey, ich würde jetzt am liebsten in ein Flugzeug steigen. Das ist eigentlich das schönste Kompliment, das du bekommen kannst.
Wie ist die Erfolgsquote in deinen Seminaren?
Sehr, sehr hoch. Also ich würde jetzt mal sagen, über 95%. Und die 5%, die dann so ein bisschen am Struggle sind, das sind oft Leute, die Flugangst eine von vielen Ängsten sind, die ganz viele andere Probleme noch im Leben haben und das Gefühl haben, das ist jetzt einfach die Flugangst, die kann ich jetzt hier isoliert bekämpfen, aber die müssen nach einem anderen Setup bekommen, damit dann auch die Angst weggehen kann.
Turbulenzen sorgen bei vielen Leuten für Angst im Flugzeug. Sind die Ängste berechtigt?
Absolut nicht. Also heutzutage nicht mehr, wenn ich jetzt vor 50, vor 60 Jahren Flugangstseminar gemacht hätte, wo die Flugzeuge noch andere Materialien hatten, dann wäre das ein anderes Thema gewesen. Heute ist es einfach nicht möglich, dass ein Flugzeug abstürzen kann wegen Turbulenzen. Viele sagen, aber es knackt so komisch im Flüger, das stimmt. Aber das ist nicht die tragende Struktur vom Flüger. Die bewegt sich ein paar Zentimeter, das ist auch gewollt. So ein Flüger kann und soll sich bewegen. Der kann nicht brechen wegen dem, aber die ganze Innenverkleidung von der Kabine, die Plastikelemente, dort um oben dran, Koffer nie tut, das ist Hartplastik und wenn der Flieger sich ausser ein bisschen bewegt, dann fängt natürlich die Teile an knacken und das ist das, was der Passagier denen gehört und fälschlicherweise denen so interpretiert, dass das der Flieger ist, der am Knacken ist und sogar könnte auseinanderbrechen, was absolut nicht möglich ist.
Was kannst du als Pilot in so einer Situation machen, um den Passagier ein bisschen die Ängste zu nehmen?
Je nach Tageszeit nehme ich mir natürlich dann gerne Zeit und mache kurz eine Ansage. Bedingt aber auch, dass jetzt nicht alle Passagiere am Schlafen sind. Also wenn man zum Beispiel in der Nacht über dem Atlantik ist und es schüttelt, dann frage ich gerne zuerst die Kabine. Und wenn sie sagen, hey, 90% der Passagiere schlafen, dann wollte ich die 90% nicht wecken, dass dann dort auch jede dritte Person noch Angst hat. Aber sonst, wenn es die Situation zulässt, würde ich sehr gerne kurz erklären, was der Grund ist zum Schütteln. Es gibt verschiedene Arten von Turbulenzen. Wie lange das noch etwa dauert, weil wir wissen, dass schon eigentlich im Vorfeld die Gebiete sind eingetragen. Wir sind in Kontakt mit den Fluglotsen, die wissen von anderen Flugzeugen, wie lange das etwa dauert. Und die Informationen, die helfen sehr.
Welche sind die schlimmsten Turbulenzen gewesen, die du schon erlebt hast?
Also schlimm per Definition eigentlich keine. das, was mich selber an den Turbulenzen anhebt, ist, ich komme genauso wie der Passagier in dieser Zeit keinen Kaffee über. Ich trinke sehr gerne Kaffee. Die intensivsten Turbulenzen, die ich mal einmal hatte, waren auf dem Weg nach Mauritius, wo ein Zyklon aktiv war, also quasi ein Hurricane, einfach dort in dem Teil von mir nennen die sich Zyklone. Und wir sind mehrere hundert Kilometer außerhalb vom Zentrum durchgeflogen. Aber auch dort war noch so viel Energie in der Atmosphäre, dass es etwa zwei Stunden lang wirklich stark geschüttelt hat. Das war keine Angst, aber halt einfach doch auch eine Demut oder eine Ehrfurcht von der Natur, wo man merkt, die Natur hat schon sehr viel Kraft, wenn sie will.
Hast du denn auch mal Schweißperlen auf der Stirn oder kannst du auch mit dem plus minus entspannt umgehen?
Also ich habe wirklich in 25 Jahren Flüge, Hand aufs Herz, noch nie eine Situation gehabt, wo ich am Abend daheim oder im Hotel angekommen bin, wo ich sagen, hey, jetzt ist es knapp gewesen. Nie, weil alles, was theoretisch könnte passieren, haben wir schon zigfach trainiert im Simulator. Wir müssen alle 6 Monate, 2 Tage im Simulator, 4 Stunden am ersten Tag, 4 Stunden am zweiten Tag und üben dort die ganzen Verfahren üben. Und darum sind wir wirklich für alles, was da könnte kommen, rein theoretisch, sind wir vorbereitet. Im Wissen auch, dass unsere Flugzeuge, ja, und das ist ein internationales Gesetz, täglich gewartet werden von den Technikern. Also es ist per Definition gar nicht möglich, dass jetzt auf einem Flug gerade mehrere Systeme unabhängig voneinander ausfallen. Das ist aber genau das, was wir im Simulator üben. Wenn wir im Simulator den Trainees einfach einen isolierten Fehler würden geben, das würde die gar nicht fordern. Das heisst, wir geben ganz viele Fehler, unabhängig voneinander, die in der Realität in dieser Form eigentlich gar nicht auftreten können, und schauen dann, wie tut der Trainee, wie die beiden Piloten reagieren, was für Prios sie setzen, wo sie in den Flügen sicher landen.
Ist es eigentlich sinnvoll, so früh wie möglich ein Flugangstseminar zu besuchen? So nach dem Motto, je früher, desto grösser die Erfolgschance, oder spielt das gar nicht so eine Rolle? Jetzt vom aufs Alter bezogen, auch von den Leuten.
Sehr individuell. Also das Knappste, was ich je hatte, war eine Dame, die in ein Einzelseminar gekommen ist. Und dann auch gesagt, super, jetzt freut sie sich, sie gehen jetzt über den Flughafen. Und ich habe sie dann auch gesagt, sie fliegen jetzt noch nach Johannesburg heute Abend. Ich habe gesagt, wow, das habe ich jetzt noch eine sportliche Nummer gefunden. Bei vielen ist es so, dass ja die Flugangst schon im Buchungsprozess aufkommt. Das heisst, die Flugangst hemmt sie zum Buchen. Und die machen dann ein Seminar, um nachher zu wissen, okay, ich kann fliegen, respektive ich kann den Flug jetzt buchen. Ist also sehr, sehr individuell zu betrachten.
Was für Menschen kommen eigentlich zu dir ins Coaching? Gibt es da irgendein Muster oder ist das wirklich querbeet durch die ganze Gesellschaft?
Nein, also es ist wirklich, jeder Dritte hat Flugangst oder fühlt sich im Flugzeug innen unwohl. Das kann der Topmanager sein, es hat viele CEOs, darum biete ich ja auch firmeninterne Flugangstseminare an für das obere Management, dass die ohne Einnahme von irgendwelchen Beruhigungsmitteln oder am Morgen früh den Whisky oder Bye-Bye-Bar können da ihre externen Meetings gehen und dort ihre Millionenverträge unterschreiben. Genauso von der reisefreudigen Grossmutter, die die Rente geht, geniessen und die Welt geht, entdecken, bis hier jetzt neu auch sehr viele Kinder. Ich habe jetzt gerade ein Flugangstseminar für Kinder gehabt und das ist das Thema, immer wieder mehr aufkommt bei den Kindern heutzutage.
Du hast angesprochen, der Whisky oder irgendwelche Mittel. Gibt es etwas, wo wirklich sinnvoll ist zum Nehmen, begleitend zu so einem Seminar? Oder sagst du, das ist alles Humbug?
Absolut. Alkohol ist ja ein Verstärker. Das heisst, man hat Angst, man trinkt etwas, man trinkt nochmal etwas und dann wird die Angst einfach verstärkt und man erreicht das Gegenteil von dem, was man eigentlich will.
Du hast schon ganz einen Haufen Menschen mit Flugangst beraten. Gibt es ein Erlebnis, ein Feedback, das dich vielleicht besonders berührt hat? Oder besonders in Erinnerung geblieben ist?
Es gibt eigentlich viel. Also, was ich natürlich am schönsten finde, ist, wenn mir nachher wirklich jemand beschreibt, hey, du hast mir das Tor zur Welt geöffnet. Und das ist ein Feedback, das ich ein paar Mal bekommen habe, von Leuten, die sagen, hey, ich bin in Pension und ich bin gefangen da daheim. Ich gehe mit dem Velo oder mit dem Auto so im Umkreis um die Schweiz um ein bisschen alles anschauen, weil ich will die Welt entdecken. Ich habe jetzt noch 10, 20 gute Jahre, ich will sie entdecken. Und dann kommt man nach dem Seminar ein paar Wochen später irgendwie aus Australien eine E-Mail über, hey, ich habe es geschafft, ich finde es so lässig, danke vielmals, wir haben bereits den nächsten Flug gebucht. Das ist etwas, was unglaublich schön ist.
Du hast vorher Kinder angesprochen. Da gibt es jetzt ganz ein spezielles Projekt, glaube auch mit einem Buch, das genau, auf ja. Kinder ausgerichtet ist. Kannst du etwas zu dem noch sagen?
Ja, es ist ein Buch, das jetzt rauskommt. «Fliegen ist kinderleicht». Geht so um eine Geschichte. Es ist ein Bilderbuch von 3 Gespendli, die miteinander in die Ferien gehen und den Hinflug nicht so toll gefunden haben und dann per Zufall in den Ferien einen Pilot treffen und der erklärt ihnen dann auf einfache Art und Weise alles rund ums Fliegen. Und viele haben damals das Gefühl, ja, aber die ganze Aerodynamik, Physik, da war ich noch nie so gut in der Schule. Das muss doch so kompliziert sein. Ich vergleiche immer alles mit Wasser, weil Luft und Wasser verhalten sich in der Strömungslehre praktisch identisch. Das heisst, wenn man sich etwas im Wasser vorstellen kann, wenn zwei Wasserströmungen aufeinandertreffen, gibt es Wellen an der Wasseroberfläche. Wenn man dort mit dem Boot drüber reinfährt, dann schüttelt es. Genau das Gleiche ist in der Luft. Zwei Luftströmungen, die Luft verwirbelt, wir fliegen mit dem Flugzeug dort durch, das fährt an, schütteln. Auftrieb, Antrieb, all diese Sachen kann man mit Wasser vergleichen. Und dann wird eigentlich das Unsichtbare wird auf einmal sichtbar und ist einfacher zu greifen.
Travel News ist ein Reiseportal, darum nimmt es mich natürlich auch Wunder, wo und wie du privat unterwegs bist. Wenn du nicht im Cockpit sitzt, hast du bevorzugte Reiseziele, bevorzugte Reisegebiete?
Ich bin potpourri unterwegs. Also im Sommer liebe ich Ibiza. Ich finde es eine unglaublich tolle Insel. Ganz, ganz viele schöne Ecken dort, super feines Essen und halt wirklich nur gerade mal knappe anderthalb Stunden Flugzeit entfernt. Dadurch, dass ich beruflich sehr, sehr viel fliege, ist jetzt nicht unbedingt, dass ich, wenn ich frei habe, auch noch gerade ins Flugzeug hineinsitze. Ich liebe es aber trotzdem auch. Ich bin auch schon für eine Nacht privat auf Los Angeles übergegangen, einfach weil ich dort innerhalb von 24 Stunden all meine Hotspots gesehen habe und nachher wieder heimgeflogen bin. Ich liebe die Schweizer Berge. Ich bin sehr, sehr gern daheim. Im Winter sehr viel am Skifahren, im Sommer am Wandern. Also nicht typisch einfach nur fliegen, sondern einfach allgemein so auch in der Natur, Stand-up-Paddeln etc.
Gibt es etwas auf deiner Reise-Bucketlist, wo du unbedingt mal noch abhökeln willst, wo du weder beruflich noch privat bis jetzt angekommen bist?
Ja, es gibt zwei Orte, die mich wahnsinnig faszinieren. Das eine ist in der Tat Grönland. Ich bin erst einmal mit Edelweiss tätig gewesen, in einem dreistündigen Turnaround. Das hat mir dann nicht viel gebracht. Man war am Flughafen gewesen. Ist aber auch lässig gewesen. Ich wollte aber Grönland wirklich mal entdecken. Und was ich damals geplant habe, aber kurzfristig dann abgesagt worden ist, ist Himalaya.
Tom, wir steuern schon auf den Schluss zu und am Schluss fange ich immer drei Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich fertig machen würdest. Wenn ich mir irgendwo auf der Welt ein Ferienhaus wünschen könnte, dann wäre das?
Malibu.
Mein Lieblingsflughafen zum Landen ist?
Las Vegas.
Und meine nächste Reise geht auf?
Beruflich nach Vancouver und privat nach San Diego.
Tom Schneider, danke vielmals, dass du Zeit genommen hast für Travel News. Ich wünsche dir privat und beruflich nur das Beste.
Danke vielmals, gleichfalls.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Den nächsten Travel News Tag gibt es heute in einer Woche. Unterdessen freuen wir uns über eine gute Bewertung auf den Podcast-Plattformen und möglichst viele neue Abonnenten von unserem Podcast und von unserem täglichen Newsletter. Ciao miteinander.